Diese ganze Ukraine-Krise, die hat mich schon sehr betroffen gemacht, seit es losgegangen ist. Und irgendwie die Sache ist die, wenn man die Not der Menschen irgendwie lindern kann, dann ist es ja irgendwie schon was, oder? Und wir können Geld spenden, dass die irgendwie, um die Not der Flüchtlinge zu lindern. Aber das Frustrierende ist doch, oder das ist das, was mich irgendwie noch so noch mehr bedrückt hat, im Endeffekt ist es doch nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil ich habe nichts, was ich machen kann, dass die aufhören, mit den Raketen herumzuschießen. Oder man fühlt sich so, oder ich fühle mich so machtlos, so hilflos, weil dort die Starken, die Schwachen unterdrücken und ich kann einfach nichts machen. Also um die Not zu lindern, kann man spenden und das kann man auch weitermachen. Aber mich hat es irgendwie doch sehr bedrückt, wie hilflos man da ist im Angesicht von den Mächtigen, die einfach tun, was sie wollen. Das Vorbereiten vom Predigttext hat mich nachher aber irgendwie sehr getröstet. Es hat mich nämlich daran erinnert, worum es im Endeffekt geht im Leben. In dem Predigttext, den wir uns heute anschauen, also du kannst schon mal Lukas 5, Vers 27 aufschlagen in der Bibel. In dem Predigttext, da stellt sich Jesus selber ganz schamlos in den Mittelpunkt. Und sagt, es geht um mich. Du brauchst mich. Und das hat mich daran erinnert, dass Jesus auch der Mittelpunkt der Weltgeschichte ist. Und das hat mich dann getröstet. Ich bin hilflos, aber er ist mächtig. Und das ist, finde ich, ein großer Trost. Jesus hat die Kontrolle nicht verloren. Und die Zeit von Gerechtigkeit und von Heilung wird kommen, das hat er uns versprochen. Aber über diese Botschaft, dass Jesus das Zentrum ist, dass Jesus der Mittelpunkt ist, über das lesen wir jetzt nachher noch mehr in Lukas 5, die Verse 27 bis 39. Und davor möchte ich noch beten. Danke, Herr Jesus, dass wir mit dir leben dürfen, weil du für unsere Schuld bezahlt hast. Bitte schenk unseren Geschwistern in der Ukraine und in Russland die Gewissheit, dass du da bist und dass du sie nicht verlässt. Bitte schenk ihnen Frieden in ihrem Land. Und bitte hilf ihnen und uns zu verstehen, dass es in unserem Leben um die geht. Bitte lehr uns jetzt durch dein Wort und hilf uns auch entsprechend zu leben. Amen. Wir schauen uns, wie gesagt, heute zwei Geschichten aus dem Lukas-Evangelium an. Und die zwei Geschichten sind erstens die Geschichte, wo Jesus den Levi beruft und dann mit Sündern feiert. Und da denke ich, ist das Thema der Umgang, den Jesus mit Sündern und mit Sünde hat. Und in den Versen 33 bis 39, da antwortet dann Jesus auf die Frage der Pharisäer nach dem Fasten. Und da geht es um den Umgang, den Jesus mit Traditionen und ihren Autoritäten hat.
Funktioniert.
Und was das gemeinsam hat, ist, dass Jesus sich da radikal selber in den Mittelpunkt stellt und immer sagt, es geht um mich. Starten wir gleich rein in den Text, die Verse 27 bis 28. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit dem Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Lukas erzählt da eine sehr dramatische Geschichte, extrem kurz und trocken. Und das ist so ein bisschen der Stil, den die biblischen Autoren oft haben. Und deswegen finde ich, es schadet nichts, wenn man sich da ein bisschen vorstellt, wie das irgendwie sein hätte können. Man muss sich natürlich daran erinnern, dass man sich das jetzt irgendwie ausdenkt und das, was da steht, steht da. Aber ich stelle mir das halt irgendwie so vor. Die Geschichte davor war dieses Ereignis mit dem Gelähmten, den Jesus da heilt, den sie durch die Decke runterlassen haben. Und da waren jetzt so viele Leute. Und vielleicht war es einfach ganz stickrig in dem Haus. Jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil ein Loch im Dach war. Und Jesus geht raus zum Luftschnappen. Und die Jünger bleiben vielleicht und helfen das Dach wieder reparieren. Und er geht runter zum See Genezareth. Vielleicht war das in Kapernaum, weiß es nicht genau. Und genießt dort die frische Luft, den Wind, der vom See runterkommt. Und sieht dann auf der Handelsstraße so ein Zollhäuschen. Und vor dem Zollhäuschen sind lauter grantige Leute, die darauf warten, weil sie ihr Geld hergeben müssen. Hinterm Zollhäuschen sind auch lauter grantige Leute, die ihr Geld hergeben müssen und irgendwo sind ein paar römische Soldaten, die aufpassen und im Zollhäuschen ist der Levi. Und Jesus geht zum Levi hin. Und die Sache ist die, der Levi war ein Zöllner. Und Zöllner, die waren ziemlich verhasst damals. Die Sache ist die, der geschichtliche Hintergrund, das Land Israel, die Juden waren unterdrückt von der römischen Besatzungsmacht. Und es war eine brutale Unterdrückung. Wer irgendwie aufmüpfig war, wer was Falsches gesagt hat, der ist von der hocheffizienten römischen Armee gefoltert und getötet worden. Das war nicht lustig. Und die Provinzgouverneure, die waren bekannt dafür, dass sie die ihnen untergebenen Völker bis aufs Letzte ausquetscht haben, um sich selber zu bereichern. Und die Handlanger vor dem System waren die Zöllner. Levi war wahrscheinlich ungefähr so beliebt wie ein Nazi-Kollaborateur im Vichy-Regime 1941 in Frankreich. Der war ein Verräter. Der war verhasst. Und es ist naheliegend, dass man sowas macht, was einen so verhasst macht, dass man das nur dann macht, wenn man selber was davon hat. Und anscheinend haben halt die Zöllner massiv die Hand selber aufgehalten und haben korrupt versucht, möglichst viel für sich selber beiseite zu schaufeln und uns selber reich zu werden. Der Levi war vermutlich gierig. Der war ein Gesindel. Den hat man gehasst, den hat man verachtet. Den hat man nicht gerührt. Den hat man vielleicht ausgespuckt, wenn man den getroffen hat. Und vor allem hat man nicht Zeit mit dem verbracht. So einer war der Levi. Und was Jesus da jetzt macht, ist ja eigentlich ein Skandal. Vielleicht hat er sich zu einem hingesetzt, mit einem geredet, schon schlimm genug, und dann sagt er zu einem irgendwann, so und jetzt folgen wir nach. Das geht ja nicht, oder? Aber anscheinend ist es für Jesus kein Hindernis, was für ein schlechter Mensch dieser Levi ist. Das scheint Jesus egal zu sein. Jesus will, dass der Levi ihm nachfolgt und der Levi folgt ihm nach und nach. Vielleicht war für den Levi diese freundliche Aufforderung oder vielleicht ein freundliches Gespräch vorher, so wie die Berührung für den Aussätzigen in der vorvorigen Geschichte war, was wir letzten Sonntag vom Daniel gehört haben. Auf jeden Fall, Jesus sagt, Levi folgt mir nach und Levi lässt alles stehen und liegen und folgt ihm nach. Lies mal weiter, Vers 29. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Also ich stelle mir das jetzt so vor, der Levi war so voll Freude, dass er ab jetzt mit Jesus unterwegs sein wird. Er wird dann ja einer von den 12 Apostel und hat dann das Matthäus-Evangelium geschrieben, also mit dem geht's gut weiter. Aber in dem Moment war er jetzt einfach mal nur begeistert, dass er jetzt mit Jesus sein darf. Und nachher sagt er vielleicht, mal Jesus, ich möchte die und die Jünger, ich möchte euch zum großen Festl einladen. Ich möchte jetzt ein Festl machen, weil das so toll ist. Er war begeistert von Jesus. Und er merkt, dass seine Freunde das Gleiche erleben irgendwie wie er, dass die jetzt auch Jesus kennenlernen. Und inzwischen ist jetzt vielleicht Abend, er hat inzwischen die Vorbereitungen fürs Fest alles gemacht und Jesus und die Jünger und alle kommen. Vielleicht ist es ein lauer Sommerabend, alles ist noch ruhig, aber nur beim Levi ist jetzt halt ein Mordsradau und da ist Musik und Gespräche und Gelachter und sehr gutes Essen und noch besserer Wein und einfach ein Fest. Und Jesus war da. Und die Jünger waren da. Und die Freunde vom Levi waren da. Das Problem war, die Freunde vom Levi waren natürlich das gleiche Gesindel wie er, weil sonst wollte sich keiner mit einem abgeben. Und deswegen kommt es halt zum nächsten. Vers 30. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren vielleicht extra da, damit sie Jesus sich einmal anschauen. Die waren jetzt vorher bei der Geschichte mit dem Gelähmten dabei und jetzt sind sie vielleicht schauen gegangen, wo sich jetzt Jesus herumtreibt und sehen er mit dem schlimmsten Abschaum im Volk, dass er sich mit denen abgibt. Und wir haben irgendwie so ein schlechtes Bild vor den Pharisäern, dass wir sofort denken, ach, diese arroganten Leute. Aber ich denke mal, vielleicht haben sie da jetzt einmal gar nicht so Unrecht gehabt. Vielleicht war ihre Bestürzung jetzt gar nicht ganz ungerechtfertigt. Wenn Jesus da mit diesen offensichtlichen, krassen Sündern Zeit verbringt, er akzeptiert dann nachher nicht irgendwie auch das, was sie machen? Heißt das dann nicht irgendwie gut, dass sie mit den Römern, dass sie Verräter sind, dass sie gierig sind, dass sie die Leute ausrauben, dass sie korrupt sind? Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn ich jetzt einfach mit einer Gruppe von Neonazis feiern gehen darf? Das wäre vielleicht eine falsche Botschaft an sie und auch an die Leute um mich herum. Es kann sein, möglicherweise wäre sowas einfach nicht gut. Und vielleicht haben sich die Pharisäer das so gedacht. Aber die Pharisäer haben einen Fehler gemacht. Sie haben nicht kapiert oder einfach nicht gewusst, wer Jesus ist. Lesen wir weiter in Vers 31. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Mit keinem Wort heißt Jesus das gut, womit die Zöllner ihr Geld verdienen. Beziehungsweise nicht, wenn sie da jetzt korrupt sind oder irgendwer. Na, ganz im Gegenteil, er sagt, die sind krank. Das ist nicht gut, wie sie leben. Er vergleicht sie mit kranken Leuten und sich selber vergleicht er mit einem Arzt. Und er gibt damit ganz, ganz was Wesentliches, ganz was Wichtiges über seine Identität preis. Er zeigt uns, wer er ist. Folie dazu. Ja, genau. Jesus ist der Arzt, der Sünde heilen kann. Und er sagt was über seinen Auftrag, warum er da ist. Sein Auftrag ist, lesen wir da, Sünder zur Buße rufen. Und ich möchte ein bisschen diese Wörter erklären, was Jesus da verwendet, weil sie sehr wichtig sind. Sünde ist Rebellion, oder Sünde ist in Rebellion gegen Gott und gegen seine Gebote zu leben. Ich finde, so kann man das gut ausdrücken. Sünde ist in Rebellion gegen Gott und gegen seine Gebote zu leben. Und das ist eine Lebenseinstellung, die, wenn wir es in der Bibel lesen, die uns irgendwie in die Knochen steckt. Das ist in uns wie Krebs, das kriegen wir nicht raus. Und genau in dem Moment, finde ich, hört es auf, einfach nur eine Geschichte zu sein, weil Sünde ist ein Problem, das in uns ist und das uns umgibt. Sünde ist, sagt die Bibel, letztendlich die Ursache von allem Schlechten, was uns umgibt. Angefangen von meiner Ungeduld gegenüber meinen Mitmenschen oder meiner Faulheit bis hin zum Krieg in der Ukraine. Überall zeigen sich die Auswirkungen von Sünde wie Eiterbeulen auf einer kranken Haut. Und nur Jesus kann das heilen. Und, das ist das Wunderbare, er tut es auch, wenn wir ihn darum bitten. Es ist wie beim Aussätzigen letzten Sonntag. Er kann heilen. Aber was heißt das jetzt genau? Wie funktioniert das? Was bedeutet das jetzt? Ich denke, Jesus redet da von dem, was man auch als die Lehre der Rechtfertigung bezeichnet. Und es ist so wichtig, dass ich mal Zeit nehmen will, das kurz zu erklären. Die Bibel sagt, dass wir alle, ohne Ausnahme, Sünder sind. Das ist irgendwie unsere Identität. Wir sind Rebellen gegen Gott und wir kennen irgendwie nicht anders. Und die gerechte Strafe für die Sünde, lesen wir, ist der Tod, ist die Hölle. Aber Jesus, Gott der Sohn, ist Mensch worden und hat, wie uns Lukas nur erzählen wird, am Kreuz für die Schuld bezahlt. Er stirbt und bezahlt für die Schuld der Sünde. Und damit hört es nicht auf. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Es ist wie ein Austausch. Er nimmt die Schuld und gibt uns seine Gerechtigkeit. So heilt er uns vor der Sünde. Und für wen gilt das? Ja, es gilt für diejenigen und nur für diejenigen, die an ihn glauben, lesen in der Bibel. Die an ihn vertrauen, heißt es. Rechtfertigung ist allein aus Glauben. Es hat nichts mit unseren Taten zu tun, sondern hat mit Jesus seine Taten zu tun. Es ist nichts, worauf wir stolz sein können, es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Und es führt, lesen wir da weiter, er ruft Sünder zur Buße, es führt dann zur Buße. Glaube bleibt nicht allein. Es folgen immer Taten, es folgt immer in irgendeiner Form ein anderer Lebenswandel auf echten Glauben. Und bei Levi war das keine Ausnahme. Allerletzter Punkt zu diesem theologischen Thema noch. Wenn du einer von diesen glücklichen Menschen bist, die auf Jesus vertrauen, dann bist du in Gottes Augen gerecht. Aber wenn es dir wie mir geht, dann siehst du in deinem Leben noch sehr viel Sünde. Und der Luther, vor dem ich jetzt gerade ein bisschen was zitiert habe, um es zu sagen, hat es so ausgedrückt. Wir sind simul justus et peccator. Wir sind gleichzeitig gerecht und Sünder. In dem einen Moment am Kreuz hat Jesus uns von der Schuld der Sünde befreit. Das war die Rechtfertigung. Das ist passiert, das war in der Vergangenheit. Und jetzt gerade und in Zukunft, Schritt für Schritt, befreit er uns von der Macht der Sünde. Das ist die Heiligung. Und das Ganze zusammen ist, wie uns Jesus vor Sünde heilt. Okay, gehen wir wieder zurück zu der Situation. Da sind die Zöllner, da sind die Pharisäer, da ist Jesus. Und Jesus spricht ja eigentlich irgendwie eine Einladung an die Pharisäer aus, oder? Er sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und eigentlich hätten sich die Pharisäer in dem Moment denken müssen, ja, zu welcher Gruppe gehöre ich denn? Die Sache ist nämlich die, dass die Menge der Gerechten, die ohne Jesus gerecht sind, ja, die ist null. Da gibt's keine. Jesus ist nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, weil sie haben die Brauchendaten, aber auch, weil es nicht gibt. Wenn du also nicht zu den Menschen gehörst, die auf Jesus vertrauen, ja, dann überlegst du. Überleg da, ob du nicht Jesus doch brauchst. Ob Sünde nicht ein Problem für die ist, das in dir steckt. In Jesu Augen, lesen wir in der Bibel, gehörst du nicht zu den Gerechten. Und für die Pharisäer und für die ist es dann eine Einladung, komm herein zur Feier. Komm zum Arzt. Du brauchst Jesus. Wenn du zu den Menschen gehörst, die auf Jesus vertrauen, dann habe ich zwei Anwendungen für dich. Erstens, erinnere dich daran, wer du bist. Du bist gerecht in Gottes Augen. Nicht, weil du so super bist, sondern weil Jesus so super ist. Und freu dich dran. Das Hauptproblem in deinem Leben ist gelöst. Sicher, es kommt nur viel, das schmerzlich ist. Aber es ist bald vorbei. Und das Zweite ist, sei demütig. Also das Erste, erinnere dich daran, wer du bist gerecht. Und das Zweite, sei demütig. Es gibt vielleicht Gruppen, die du meiden solltest. Also ich denke mal, wenn du Probleme mit Drogen hast, nachher solltest du die Gesellschaft von Dealern meiden. Wenn du Probleme mit Alkohol hast, nachher solltest du vielleicht deinen alten Stammtisch meiden. Und da ist nachher ein What Would Jesus Do, kein so guter Ratgeber. Aber wir haben niemals das Recht oder auch nur einen Grund, stolz auf Menschen hinabzublicken. Egal, was sie tun, egal, was sie glauben, ja, es sind Kranke, die den Arzt Jesus brauchen. Genauso wie wir Kranke sind, die den Arzt Jesus brauchen. Wir haben niemals Grund, stolz auf Menschen herabzublicken. Stell dir mal vor, da ist irgendwie so eine Skala von wie gut man moralisch ist. Und auf der einen Seite ist natürlich Jesus der beste Mensch, den es gibt. Und auf der anderen Seite, was weiß ich, Hitler. Okay? Und jetzt kann man sich fragen, ja, auf der Skala, da ist Hitler, da ist Jesus, wo bin da jetzt ich? Denkst du, ja, so. Aber nein, wir sind nicht da. Wenn Jesus da ist und Hitler da ist, ja, dann sind wir vielleicht irgendwo da. Es sind Größenordnungen zwischen uns Menschen und Jesus. Und wir alle brauchen den Arzt, der uns vor der Sünde heilt. Und haben niemals Grund, auf die, was schlechter sind als mir oder was wir uns auch immer einbilden, runterzuschauen. Gut, das war, denke ich, das, was uns was wir lernen können, oder eine der Sachen, die wir lernen können in dieser ersten Geschichte: Jesus ist der Mittelpunkt. Und es geht darum, dass Sünder ihn brauchen. Es gibt keine Sünde, die für Jesus zu grausig ist. Er kann sie heilen. Und genauso ist jetzt er auch, oder dreht die Frage dann so, dass es um ihn geht im nächsten Abschnitt, wo es um Umgang mit Traditionen und ihren Autoritäten geht. Ich lese in Vers 33. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und verrichten Gebete, ebenso auch die Pharisäer, die deinen aber essen und trinken. Also es muss jetzt nicht sein, dass das genau danach passiert ist, kann aber sein. Auf jeden Fall kreuzt es irgendwie thematisch zusammen. Die Pharisäer haben das jetzt, was Jesus gesagt hat, akzeptiert oder auch nicht. Aber ihnen fällt eine Sache auf. Jesus und seine Jünger, die halten sich irgendwie nicht die tun halt irgendwie nicht so, wie man tut, wenn man religiös ist. Und am Fasten ist nichts auszusetzen. Für die Menschen damals war das irgendwie eine normale und wichtige Übung, irgendwie ein Teil vom Gottesdienst. Und ich glaube, für sie war das einfach eine Frage: Ja, meint das Jesus, meinen das seine Jünger wirklich ernst mit Gott, wenn sie nicht fasten? Was ist da los? Lesen wir uns Jesus' Antwort durch. Verse 34 bis 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Könnt ihr etwa die Hochzeitsgäste fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, und dann, wenn der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, in jenen Tagen werden sie fasten. Jesus sagt da nichts gegen das Fasten. Aber er dreht doch irgendwie die Frage voll herum, oder? Auf einmal geht es nur mehr um ihn. Er ist nämlich in dem Bild der Bräutigam. Er stellt sich da selber in den Mittelpunkt der geistlichen Disziplin vom Fasten und sagt: Ja, beim Fasten, liebe Freunde, geht es darum, wenn ich dabei bin, sagt Jesus, ist es kein Grund zum Fasten, sondern zum Feiern. Und wenn man sich aber Jesus dann fern fühlt, ja, nachher kann das ein Anlass zum Fasten sein. Und für die Jünger war das jetzt, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, da haben sie sicher keinen Hunger gehabt, da haben sie sicher gefastet. Fasten ist also wie jede geistliche Disziplin, die sich dann oft in der Tradition entwickelt, kein Selbstzweck. Es geht, behauptet Jesus, um Jesus. Und dann verallgemeinert er diese Aussage nicht nur zum Fasten, sondern er bringt es mit drei Gleichnissen, die im Endeffekt eine Sache bedeuten. Es geht um den Bruch mit Traditionen und worum es bei Traditionen eigentlich geht. Ich lese die Verse 36 bis 39. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. Also ein Gleichnis, obwohl er nachher drei Gleichnisse bringt, oder zwei, je nachdem, wie man erzählt. Also ich denke, es geht um eine Sache. Niemand schneidet einen Flicken von einem Gewand und setzt ihn auf ein altes Gewand. Sonst wird er sowohl das Neue zerschneiden, wie auch der Flicken von dem Neuen zum Alten nicht passen wird. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden verderben. Sondern neuen Wein füllt man in neue Schläuche. Und niemand will, wenn er den alten getrunken hat, den neuen, denn er spricht: Der alte ist milde. Es sind also drei Gleichnisse. Einerseits ein Gleichnis von einem alten und einem neuen Gewand, dann ein Gleichnis von alten und neuen Weinschläuchen und, wenn man es als drittes zählen will, ein Gleichnis von altem und neuen Wein. Und ich denke, es bedeutet Folgendes: Jesus und das, was er sagt, steht für das neue Gewand, für die neuen Weinschläuche und für den neuen Wein. Und das alte Gewand, die alten Weinschläuche und der alte Wein stehen in erster Linie, denke ich, für das traditionelle Judentum, mit dem Jesus sich da gerade irgendwie reibt. Und die Aussage ist: Mit seiner Ankunft, mit Jesu Ankunft, sind die alten Traditionen und die alten Regeln des Judentums bis zum gewissen Grad irrelevant worden. Jesus bestimmt jetzt, wie es weitergeht. Und es macht keinen Sinn, irgendwie künstlich was vom Alten rauszureißen und aufs Neue drauf zu picken oder umgekehrt. Aber Jesus weiß, dass der Wechsel nicht leicht ist. Und wenn man irgendwann das Alte gewöhnt ist, nachher kommt es auch milder und netter vor als das, was Jesus jetzt bringt. Er zeigt halt irgendwie Verständnis, kriegt man vor. Aber wichtig ist, glaube ich, dass Jesus da nichts Schlechtes übers Judentum sagt. Die Zusatzregeln, die Menschen da dazu erfunden haben, die hat er immer kritisiert. Aber niemals das Judentum selber. Das alte Gewand, der alte Wein, die alten Schläuche, die waren super. Die haben ihren Zweck erfüllt, im Endeffekt auf Jesus hinzuweisen. Aber man braucht die Landkarte nicht mehr, wenn man da ist. Das sagt nichts Schlechtes über die Landkarte, im Gegenteil. Was bedeutet das jetzt aber für uns? Ich denke, die allgemeine, die immer gültige Aussage ist, Jesus ist im Mittelpunkt von allen oder muss im Mittelpunkt von allen Regeln und Traditionen und geistlichen Disziplinen sein. Das darf kein Selbstzweck sein, das muss sich um Jesus drehen. In erster Linie war das, glaube ich, für die ersten Christen damals sehr wichtig. Das lesen wir nachher später in den Briefen noch. Das haben sie irgendwie erst lernen müssen, wie das jetzt, oder also Jesus Nachfolger, die vorher Juden waren, haben oft nicht ganz verstanden, wie tut man jetzt mit Jesus Nachfolger, die vorher Heiden waren. Muss man sich jetzt nicht doch beschneiden, was so eine Regel im Judentum war? Muss man nicht doch diese ganzen Essensregeln einhalten? Muss man nicht doch die ganzen Feiertage einhalten? Und Jesus sagt da, nein, muss man nicht. Und Paulus und Petrus später sagen auch, nein, muss man nicht. Ich denke, das war die erste Botschaft, und also die erste Bedeutung auch von den Gleichnissen. Aber auch für uns gibt es da, glaube ich, eine wichtige Anwendung. Wir müssen uns vielleicht auch persönlich und manchmal als Gemeinde ein bisschen die Frage stellen, ja, wenn wir irgendwie so Traditionen haben, und unter Traditionen verstehe ich jetzt einfach Sachen, die wir machen, aber die uns Jesus nicht explizit befohlen hat, nehmen wir das manchmal vielleicht zu wichtig? Geht es uns wirklich immer noch um Jesus? Und manchmal sollte man, glaube ich, einfach einmal kurz nachdenken und vielleicht auch junge Leute oder neue Christen ein bisschen erklären, ja, da und da, schau, da geht es um Jesus, das ist ganz wichtig, aber das machen wir jetzt halt einfach, weil wir es irgendwie immer schon gemacht haben und weil es sich halt bewährt hat. Das ist jetzt nicht so wichtig, das könnte man auch anders machen. Und ich glaube, es ist für uns auch wichtig, dass wir das nicht in eins werfen und dass wir da ja halt nicht vergessen, worum es geht. Man ist vielleicht ein dummes Beispiel, aber irgendwie überlegt, also Tradition bei mir ist so die persönliche stille Zeit. Also ich versuche mal regelmäßig Zeit zu nehmen und Bibel lesen und beten. Ich finde, das ist eine super Sache, total wichtig. Aber es wäre völlig absurd, wenn jetzt Jesus wiederkommt und sagt, Fabian, geh mit mir mit. Und ich sage, Entschuldigung, Jesus, ich kann nicht, ich habe meine stille Zeit noch nicht gemacht. Oder das wäre absurd. Und vielleicht gibt es irgendwie so Sachen, wo man... Mir ist aber leider irgendwie nichts eingefallen, weil man halt vielleicht so drinnen ist im Gemeindeleben. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir uns das manchmal einfach nachdenken drüber. Ich brauche bei der Predigt, das ist ja vielleicht auch irgendwie so eine Sache. Wir wollen die Bibel lernen, weil wir Gottes Wort für wichtig halten. Und bei uns hat sich das halt irgendwie so eingebürgert, dass sich einer besonders vorbereitet und dann ungefähr eine halbe Stunde Rede haltet und die anderen sind inzwischen ruhig. Und es ist ein Privileg, Gottes Wort auslegen zu dürfen. Und es ist eine Freude für mich meistens, die Bibel erklärt zu kriegen. Das ist wunderbar. Aber die Form, wie wir das machen, ist nicht das Zentrale. Wenn wir jetzt eine kleine Gemeinde mit 10 Leuten wären, je nachdem wäre es wahrscheinlich okay, wenn man auch Fragen ausruft. Mit 100 Leuten wird das halt gleich mal chaotisch und nachher ist nicht so gut. Oder mit ganz, ganz Bibelhungrigen ist eine Stundpredigt vielleicht auch okay. Und wenn aber ganz viele Kinder dabei sind, ist vielleicht besser Viertelstunde. Also so die ganze Form der Sache, das ist nicht das Wichtige. Und was es uns geht, ist, dass wir Gott und sein Wort kennenlernen wollen. Und es auch lernen wollen und verstehen wollen. Also in vielen Sachen können wir uns einfach die Frage stellen, geht es jetzt um Jesus und was er befohlen hat, was er uns gesagt hat, oder geht es uns jetzt gerade um die Form, wie wir eine Sache machen? Und da müssen wir halt dann unterscheiden. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Wir haben zwei Geschichten gehört. Und einmal ist es um den Umgang von Jesus mit Sündern und Sünde gegangen. Und wir haben gesehen, Jesus ist zentral. Er ist der Arzt, den die Sünder brauchen. Und dann ist es um geistliche Disziplin und Traditionen gegangen. Und wieder haben wir gesehen, Jesus ist zentral. Es geht immer um ihn. Und wenn wir jetzt nachher vom Gottesdienst wieder heimgehen, haben wir vielleicht wieder Angst vor Krieg oder Mitleid mit den Leuten, die da leiden. Oder haben sonst Sorgen und Nöte. Und vielleicht haben wir dann eine Möglichkeit, was dagegen zu tun. Super. Aber vielleicht auch nicht. Und dann dürfen wir uns daran erinnern, Jesus ist der Herr. Er ist der Mittelpunkt. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Amen.